Moin und herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, bei welcher Folgennummer wir jetzt sind. Ich glaube, Part 2 von Folge 3. Folge 3x4. Ja, herzlich willkommen zu Patiently Gaming. Hallo Hendrik.
33, ein Drittel. Hallo Jan. Jan, ich möchte heute über Like a Dragon sprechen. Heute mal nicht.
Wir haben anberaumt 7,5 Stunden für diesen Podcast. Wir haben nämlich in der letzten Folge gelogen, es ist nur Like a Dragon Part 2. Nein, natürlich nicht. Vielleicht ganz kurz gehen wir nochmal ein bisschen auf den Aufbau des Podcasts ein, weil wir sind ja noch so ein bisschen am Anfang und das Format ist noch etwas im Wandel. Wir werden es wahrscheinlich so machen in den zukünftigen Folgen, dass wir nur noch ein Thema oder mehrere Sachen, die thematisch zusammenpassen, in einer Folge besprechen werden, um denen dann auch genug Zeit einzuräumen, weil wir schon beim letzten Mal so ein bisschen festgestellt haben, das wäre einfach viel zu viel gewesen, danach noch über andere Sachen zu sprechen, weil wir uns schon, ja, 1,5 Stunden, glaube ich, mit Like a Dragon aufgehalten haben.
Also ich sag mal so, mein Redekontingent war durch.
da bin ich mir persönlich nicht so sicher, aber ja, deswegen werden wir das so ein bisschen aufteilen. Vielleicht werden dann die Folgen auch mal etwas kürzer und verdaulicher sein. Schauen wir mal. Aber wir hatten es ja schon beim letzten Mal ein bisschen angeteasert. In dieser Folge, was dann offiziell Folge 4 ist, nach der neuen Zeitrechnung nenne ich es mal, soll es um ein kleines Horror-Potpourri gehen, und zwar zwei Indie. Eins davon ist auf jeden Fall ein Indie-Horrorspiel, das andere ist einfach nur ein kleiner Horrortitel. Und zwar geht es einmal um Tormented Souls, das Indie-Horrorspiel. Und den dritten Teil ist es, glaube ich, der Dark Pictures Anthology, The House of Ashes von Supermassive Games. Das ist ja schon eher eine größere Produktion, auch wenn es natürlich kein Vollpreisspiel ist.
Die haben Until Dawn gemacht, ne?
Genau, die haben Until Dawn gemacht und die haben auch The Quarry gemacht, weil die ich beide sehr, sehr gerne mag. Ich würde aber sagen, wir starten, also gehen mal so vor, dass wir mit dem etwas kleineren Titel, mit Tormented Souls, starten.
Da gehe ich mit.
Das finde ich sehr gut von dir. Ich weiß nicht, wie viel du darüber kennst. Hast du das schon mal gesehen, das Spiel, oder dir angeguckt? Es ist jetzt, glaube ich, schon 2-3 Jahre draußen.
Ich habe was dazu gesehen, ich habe mir dazu was angeschaut, ich habe aber beide Titel selber nicht gespielt.
Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Also Tormented Souls ist ja sehr stark orientiert. Also, was heißt sehr stark orientiert, ist natürlich volle Absicht, dass es im Stile der alten Resident Evil und Silent Hill Spiele ist, der PlayStation 1. Das nicht grafisch, aber spielerisch. Weil wir...
Aber doch stilistisch, ne?
Stilistisch ja, aber natürlich grafisch nicht, ne? Grafisch
ja, aber ich denke jetzt, ich meine jetzt mit dem Stil eher so bedacht auf die Kamerawinkel und so weiter und
genau,
halt diese Geschichten. Das ist jetzt nicht die Pixelblöcke sind mit dem Verzerrungsrucklern. Ja, das kann man gut finden, aber ist doch ganz gut, dass es hier eventuell nicht gewählt wurde. Gibt es ja auch einige Titel, ne?
Ja, genau, deswegen sagte ich das, weil es gibt ja schon die Spiele, die bewusst darauf ausgelegt sind, auch so auszusehen wie PlayStation 1 Spiele. Es gibt ja selbst diese ganzen Demake-Geschichten und so. Mhm,
genau.
Gibt es ja mittlerweile von ganz vielen Spielen.
Was mir immer auffällt bei diesen Sachen, wenn so PlayStation 1 Demakes rauskommen, dann sehen die wirklich aus wie PlayStation 1 Spiele, inklusive Zuckeln und Ruckeln da. Hast du schon mal gesehen, wenn es auf YouTube irgendwas hypt, was den N64-Stil nachmachen soll? Das sieht nie aus wie Nintendo 64.
Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich kenne nur so PlayStation 1-Sachen, glaube ich. Ich habe immer dieses Bloodborne-Demake.
Ja, genau. Oder Last of Us gab es auch, was auf dem Stil so rauskam. Nee, wie heißt denn dieses Indie-Spiel mit dem rothaarigen Mädchen, das so einen Berg hinaufklettert? Celeste.
Celeste, ja, genau.
Da haben die Entwickler neulich, weil Celeste irgendwie schon irgendein Jubiläum hatte, eine N64-Version von rausgebracht für den PC, die man sich runterladen konnte. Und das ist natürlich schön und cool und lustig, Aber es sah nicht wirklich aus wie N64.
Aber da ist es ja dann kein D-Make. Ich meine, das wäre ja eher SNES-Stil, das Originalspiel. Aber die haben dann sich gedacht...
D-Make wäre falsch, da hast du völlig recht, aber die haben eine Version rausgebracht im Stile, wie sie selber gesagt haben, N64. Und, weiß ich, es war nicht der N64-Nebel da. Der N64 hatte doch eine ganz eigene Farbe, sag ich mal, wie die Sachen ausgesehen haben. Und das hat es irgendwie nicht ganz getroffen. Es sah einfach alt aus.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also das stimmt schon. Also N64 ist da schon ein bisschen besonders auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Also das muss ich mir, glaube ich, auch mal angucken. ich musste jetzt in dem Zuge tatsächlich an diese komischen Sachen denken. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Diese, das wäre dann das Gegenteil. Remake, sowas von Ocarina of Time oder so. Wenn das dann in Unreal Engine Schieß mich tot gemacht ist und immer so richtig fürchterlich aussieht.
Ja,
da
genau.
Muss ich also da irgendwie dran denken.
Da können wir uns gerne mal im Podcast drüber unterhalten, wenn du möchtest, dass ich besonders unsympathisch rüberkomme, indem ich da die Leute, die das entwickeln, beleidige und so.
Ja, das wäre vielleicht auch nochmal was für eine Special-Folge, wo wir einfach Leute beleidigen, die Sachen entwickeln.
Es gefällt mir nie. Es sieht immer aus, man sieht immer, dass die Liebe fehlt.
Ja, es ist immer stilistisch ein Griff ins Klo. Ja, stimme ich dir voll zu.
Hast du mega geile Reflexionen, aber dafür ist halt, guckt dir Link dann mit seinen toten Augen, guckt er dir entgegen und möchte eigentlich gar nicht da rumlaufen in diesem Hyrule, in Anführungszeichen, sondern egal.
Ja, aber speziell auf Nintendo bezogen existieren die Sachen meist ja eh nicht besonders lange, also von daher. Da
leisten die richtig gute Arbeit, die Jungs
da. Da würde ich dir eventuell recht geben, ja. Aber zurück zu Tormented Souls. Das Spiel ist schon sehr, sehr klassisch, am ehesten vergleichbar mit Resident Evil. Wir haben feste Kameraperspektiven. Es spielt in einer alten Mansion, die so eine Art Krankenhaus oder Irrenanstalt, sowas in der Richtung mal war. Oder geworden ist eher. Wir spielen die junges Mädchen, also was heißt junges Mädchen, junge Erwachsene, Caroline Walker heißt die Dame, die kriegt irgendwie einen Brief, wo zwei junge Mädchen drauf zu sehen sind und dann irgendwie mit Hilf mir, komm da hin, so und so zu dieser Menschen und rette mich. Und dann geht es im Grunde auch schon los. Sie ist irgendwie eine kleine Cutscene am Anfang, wo sie plötzlich ohnmächtig wird, wenn sie da ankommt. Dann wacht sie, keine Ahnung, das war schon in den ersten Trailern zu sehen, da wacht sie in so einer Badewanne auf, hat plötzlich so einen Schlauch im Mund ein Auge wurde ihr rausoperiert offensichtlich.
Und die Haare wurden ihr lila gefärbt.
Ja, die hat keine lilanen Haare.
Nein, ich hab das ganz, ganz in Erinnerung gehabt.
Echt? Nee.
Ja.
Aber das ist vielleicht schon so ein Punkt, über den ich ganz gerne sprechen würde, weil so Charakterdesign, ja, vor allem Kleidung des Hauptcharakters, ist in der Originalversion grauenvoll, meiner Meinung nach. Und das ist auch so ein Thema, was ich immer nicht so richtig nachvollziehen kann. Die haben es offensichtlich später nochmal gecheckt, weil es gab dann so ein, ich hatte das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel gespielt habe, natürlich schon mit drin. Es gab dann noch ein Outfit, das man wechseln konnte. Und das ist dann eher so ein bisschen klassischer. Da hat sie so einen Schal um, eine Lederjacke an. Ist zwar immer noch ein bisschen bauchfrei, aber sie hat eine Jeans an, Stiefel. Mhm. Sieht eher so aus wie eine normale Person und nicht jemand, der gerade von einer Anime-Convention kommt oder so.
Ja.
Weil das fand ich doch sehr, sehr irritierend. Und ich frage mich, warum man sich für so ein Charakterdesign entscheidet.
Manchmal können die das nicht besser. Also in dem Footage, was ich gesehen habe, ich bin mir sicher, das meinst du, da sah die Location, also die Mansion so aus, als wäre sie wirklich aus einem Resident Evil-Titel. Ne? So eine Mischung aus Remake und ganz früher, mit Remake meine ich das GameCube-Spiel.
Ja.
Ein kleiner Einwurf, du sagtest auch vorhin feste Kameraperspektiven. Ich glaube, das ist nicht immer so. Ne? Ich meine, in so Gängen und sowas fährt die Kamera auch Remake-mäßig mit dir mit.
Genau, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Das hast du ja bei Resident Evil 1 bei dem Remake aber gar nicht.
Ach, das hast du nur, wenn du 16:9 spielst, ne?
Das kann sein, dass es in der Version dann so ist, aber im Original-Remake auf dem GameCube gibt es das meiner Meinung nach nicht.
Nur,
dass es sich so ein bisschen bewegt, glaube ich. Hier hast du ja tatsächlich Kamerafahrten auch.
Ah, okay.
Das ist dann eher so wie bei Silent Hill. Weißt du, da muss ich immer so an diese, da gibt es diese eine Stelle, wo man um die Ecke geht, relativ am Anfang bei Silent Hill 1, wo die Kamera dann so über Kopf schwenkt und so. und dann wieder zurückgeht hinter den Charakter. Und sowas gibt es hier halt auch.
Dass Silent du dann, Hill, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja. Silent Hill hätte übrigens eine hervorragende Nintendo 64-Version rausbringen können.
Und da gibt es eh schon zu viel Nebel, ja, richtig.
Ja, das hätten sie gar nicht reinprogrammieren müssen. Nee, aber um meinen Punkt eben noch zu Ende zu führen, ich habe dieses Footage gesehen und war begeistert von der Mansion, von der Location. Und der Charakter sah so aus, als würde er gar nicht zu dem Spiel gehören.
Ja, finde ich auch. Also, ist ganz, ganz fürchterlich. Sowieso, also, es gibt nicht viele menschliche Charaktere, sage ich mal, in dem Spiel. Das sieht nicht besonders toll aus. Da merkst du, dass das ein Low-Budget-Spiel ist. Ne? Ich war aber tatsächlich sehr überrascht, dass das Spiel eine Sprachausgabe hat, muss ich gestehen.
Oh, die habe ich noch nicht gehört.
Die ist auch nicht so gut, aber sie ist wesentlich besser, als ich erwartet habe, muss ich gestehen. Das hat mich echt überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Aber ich sag mal so, für das Budget haben die es schon ganz vernünftig gemacht. Ich habe schon wesentlich Schlimmeres gehört.
Ja. Ich weiß nicht, ob das noch ein Punkt von dir später sein wird. Ich habe eine allgemeine Frage zu dem Spiel.
Ja.
Wie ist denn die Tonalität? Also nimmt es sich sehr ernst und schafft das vielleicht nicht immer wie so ein Resident Evil an früheren Zeiten? Oder,
ja.
Oder spielt es damit, dass es eben dieses Genre bedient
nee,
und Resident Evil als Vorlage hat?
Schon ist es sich dem natürlich schon sehr bewusst, dass es das als Vorlage hat, da es sich natürlich sehr stark daran orientiert. Aber es ist nicht mit dem Augenzwinkern geschrieben. Das ist bierernst.
Und kommt es dann manchmal dazu, dass es, weil ich habe so eine Sequenz gesehen, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, da wusste ich nicht so richtig, ob es mit Augenzwinkern war oder nicht.
Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, was du meinst.
Nee, ist auch egal, aber es macht also nichts mit Augenzwinkern und das ist auch so gewollt.
Das ist schon so gewollt. Ich finde das auch eigentlich nicht schlecht. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, wenn sich Spiele ernst nehmen und das dann auch wirklich durchziehen.
Ja.
Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so on point ist oder ein bisschen komisch wirken kann. Ich würde aber sagen, dass, also bei einem Spiel wie Resident Evil haben wir natürlich eine Story, die immer ein bisschen Banane ist und die Dialoge und so ist alles ein bisschen komisch. Hier ist das auch so, aber es ist alles ein bisschen sehr viel Story in dem Spiel. Okay. Also was das angeht, orientiert es sich fast mehr an Silent Hill, aber es ist ein bisschen zu redselig, will ich nicht sagen, weil viel der Geschichte über Tagebucheinträge und so weitergetrieben wird. Und das finde ich immer ein bisschen, ja, einerseits natürlich ein Stilmittel, was gerne genommen wird heutzutage, gerade in so Adventures oder Spielen mit Adventure-Anteil. Auch natürlich wäre es krass gewesen, alles in Dialoge zu verpacken bei dem Spiel, klar. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge auch schon drüber geredet haben, dieses weniger ist manchmal mehr. Überlass dem Spieler doch ein bisschen Eigenanteil zum Denken und schreibt nicht 7 Seiten Tagebucheinträge, die man dann zwischendurch lesen muss. Dann findest du im nächsten Raum gleich noch einen, weißt du? Das ist tatsächlich so einer mit der größten Kritikpunkte, die ich daran habe, dass die Story ziemlich vorhersehbar ist und sich dadurch echt ein bisschen zieht. So. Es gibt ein paar coole Aspekte, aber ich sag mal so, man kann den ein oder anderen Twist halt also mit Ansage sehen, eine halbe Stunde nach Spielbeginn. So.
Da bist du natürlich erprobt drin, ne, als Genre-Liebhaber. Oder als jemand, der allgemeine Medien konsumiert wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Aber also wenn man da nicht drauf kommt, dann sorry, weiß ich auch nicht.
Wenn das dein erstes Videospiel gewesen wäre, hättest du dann den Twist sehen können?
Gute Frage. Man hat ja auch schon Filme gesehen und so. Also es ist schon relativ eindeutig. Ich weiß ja nicht, ob wir auch spoilen wollen mit Ansage vorher. Weil ich würd manche Sachen eigentlich schon ganz gerne erzählen und darüber sprechen. Deswegen würde ich sagen, machen wir es einfach mal. Kleine Spoilerwarnung oder allgemein, dass wir ein bisschen Sachen spoilern, es sei denn, wir wollen es wirklich nicht. Also dass wir bei Like a Dragon und so jetzt nicht groß gespoilt haben, ist natürlich auch nachvollziehbar, ist ein sehr neues Spiel. Ich sag mal so, Tormented Souls lebt jetzt auch nicht wirklich von dem Twist oder so. Also, wie gesagt, man kriegt am Anfang diesen diesen Brief mit dem Foto mit den zwei kleinen Mädchen drin. Und eigentlich ist von Anfang an halt obvious, dass sie eins von den beiden Mädchen ist.
Ich wollte es gerade tatsächlich sagen, ich habe mich nicht getraut.
Ja, und das ist halt eigentlich relativ lächerlich, so das als großen Story-Aufhänger zu haben. Und dann gibt es noch einen Charakter, den trifft man immer wieder, das ist so ein Priester da.
Der auch da ist einfach, oder?
Der auch da einfach ist, genau. Und es ist von Anfang an halt klar, das ist eindeutig der Böse. Aber der ist halt die ganze Zeit als guter Charakter bei ihr abgespeichert, bis nachher der Reveal kommt, oh nein, das ist der Böse. So, weißt du, was ich meine?
Grievous.
Ja, genau, das ist halt so ein bisschen lächerlich. Ja.
Dann, Richard, möchte ich meine Frage anders formulieren. und zwar, nehmen wir an, du wärst seit deiner Kindheit im Kellerverlies eingesperrt gewesen und kommst in die Freiheit und hörst, Videospiele sind top of the shelf, gerade bei deiner Altersgruppe, und würdest dieses Spiel als erstes spielen, hast du also vorher keine Filme gesehen. Hättest du dann den Twist kommen sehen?
Ah, das ist zu viel Abstraktion, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber vielleicht hätte ich es gar nicht geschafft, das Spiel durchzuhalten, weil wenn ich mal vorher mein Leben lang im Keller eingesperrt gewesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich Angstzustände kriegen, wenn ich das Spiel spiele.
Lass mich die Frage anders formulieren. Nehmen wir an, du kämest aus der Steinzeit und würdest eine Zeitreise machen und hörst, hey, Videospiele sind top of the shelf, gerade bei deiner Altersklasse.
Top of the shelf?
Ja.
Ja. Okay, cool, wo waren wir stehen geblieben?
da ist dieser Priester.
Genau, da ist dieser Priester, wo sich dann später rausstellt, dass das der Böse ist. Ich möchte aber ganz gerne auch noch auf ein paar andere Sachen eingehen, weil wir eben das schon mit den Kameraperspektiven und so angesprochen haben. Und zwar ist das mit einer der großen Stärken des Spiels, also die Umgebung sehen wirklich super toll aus und werden durch diese Kamerafahrten und Kamerawinkel auch echt gut eingefangen. Also gerade wenn man diese alten Spiele mag, ich würde mal sagen, gerade wenn man Resident Evil 1 Remake auf dem GameCube mag, dann ist das schon ein Augenschmaus, so was das angeht.
Ja.
Finde ich, ist echt toll. Und es spielt auch viel mit Licht und Schatten. Ist hier sogar nicht nur, um Atmosphäre zu erzeugen, sondern es ist auch richtig eine Spielmechanik. Wo dann aber auch wieder so ein bisschen die Plotlöcher aufkommen, die ich nicht hundertprozentig durchblickt habe, ob das erklärt wird im Spiel, weil wenn man im Schatten ist, stirbt man nach einer gewissen Zeit.
Verliert man Energie, ne?
Verliert man Energie, genau. Man muss dann Feuerzeug anmachen oder eine Lampe anzünden, damit es hell wird, weil sonst kannst du da nichts machen. Du kannst auch nicht kämpfen dann. Das heißt, sie kann dann nicht mit der Waffe schießen oder so.
Das habe ich gesehen und das fand ich irgendwie auch komisch.
Ja, es ist aber spielmechanisch begründet, weil es manche Stellen gibt, die von so Gegnern, die an der Wand hängen, versperrt werden. Und da musst du dann halt erst dafür sorgen, dass Licht an ist und durch einen Generator oder so, damit du dann diesen Gegner da wegmachen kannst. Und dann da durch kannst, weißt du?
Das ist ja kein schlechtes Spielprinzip, aber ich habe nur in der Footage, die ich geschaut habe, hieß es dann auch, man kann nicht gleichzeitig Licht machen und eine Waffe irgendwie mit der Waffe hantieren. Genau. Und da hat sie halt in einer Hand Feuerzeug und in der anderen nichts.
Ja, genau, das ergibt ein bisschen, es ergibt keinen Sinn, aber das ist halt bei diesen älteren Spielen so, also bei diesen älteren Spielprinzipien so, sag ich's mal so.
Ich weiß auch gar nicht, haben wir eigentlich eingangs gesagt, was es für ein Spiel ist? Wir haben es jetzt direkt mit Resident Evil verglichen, und wenn jetzt aber jemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern eingesperrt war, in Keller verließen jahrelang oder halt aus der Steinzeit kommt, dann weiß der jetzt gar nicht, also man sollte vielleicht schon nochmal sagen, es ist ein Survival-Horror-Spiel aus der Third Person, in dem man Rätsel löst, oder?
Genau, ja, es ist ein Third-Person-Horror-Survival-Adventure. Also es hat schon großen Adventure-Anteil, auf jeden Fall auch. Rätsel und so haben hier schon hohe Priorität. Würde ich auf jeden Fall sagen, mehr als bei Resident Evil noch, auf jeden Fall.
Oh, okay.
Ja, da möchte ich auch dann auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sagen, weil das auch ein ganz großer Pluspunkt ist, meiner Meinung nach. Genau, aber Grafik und so und die Kameraperspektiven, dazu wollte ich noch ganz gerne sagen, es gibt ein paar zu viele Kameraperspektiven von vorne, wo du auf die Kamera zuläufst.
Davon Crash Bandicoot.
Davon bin ich nicht der allzu größte Fan. Und dann hast du es halt oft, dass du dann Gegner hörst von vorne und du willst dann nicht dahin laufen und dann stehst du da doof rum und so, dann kommt der Gegner doch nicht, weil er ist dann doch erst um die nächste Ecke und kann dich nicht sehen. Ja, das, also das schränkt auch extrem die Sicht ein, finde ich.
Okay, du hast.
Ich weiß schon, warum die es machen, weil es ein cooler Effekt ist und so, aber das ist ein bisschen zu oft da, muss ich gestehen.
Mhm. Ja. Du hast eben schon erwähnt, Dunkelheit spielt eine Rolle, man kann nicht immer sehen, genau was vor einem oder hinter einem liegt. Wie funktioniert denn der Horror in dem Spiel? Ist es eine Geschichte von Jumpscares oder ist es die das Setting allein, was schon gruselige Stimmung macht? Oder wie, was muss ich mir da vorstellen?
Ja, eigentlich beides, würde ich sagen. Also es gibt ab und zu Erschreckmomente, jetzt aber nicht übermäßig. Aber die Atmosphäre ist schon das, was den Grusel erzeugt, würde ich sagen. Und das machen die auch echt eigentlich ganz gut. Das hat mir persönlich gut gefallen, muss ich sagen. Also da bist du schon, also ich sag mal so, ich finde es auch immer ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil ich bin auch schon ganz schön abgehärtet, was diese Sachen angeht. Deswegen, ich kacke mich bei dem Spiel da jetzt nicht in die Hose, wenn ich das spiele. aber es hat schon eine coole Atmosphäre zu spielen.
Okay.
Das hat mir gut gefallen. Das war ja auch der ausschlaggebende Grund, warum ich es einfach mal ausprobieren wollte, weil es mir vom Aussehen her eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich wusste halt vorher, dass es ein bisschen clunky ist und ein Indie-Spiel mit geringem Budget. Aber das hat mich so sehr rangezogen, dass ich es doch mal testen wollte. Und es kam mir auch vorher schon ganz gut an, so in der allgemeinen Wahrnehmung.
Ja.
Ja,
ich musste nur gerade dran denken, vielleicht auch gleich nochmal die Frage, wie das Sounddesign ist, abseits von den Dialogen, weil die aktuellen Resident Evil-Spiele, zumindest alle, die auf der neuen Engine laufen, die haben ja immer so ein hervorragendes Sounddesign, was die Geräusche und so angeht, die Umgebungsgeräusche. Ja. Resident Evil-Spiele sind ja per se auch nicht mehr gruselig, wenn man das so definieren mag, aber trotzdem stimmungsvoll. Und wenn man bei Resident Evil 4 im Remake durch diesen Wald läuft und von überall kommen so ein Kuckuck und so Äste, die aneinander streichen und sowas, das ist schon immer Best of the Bester, ne, was die da halt eben machen.
Ja, also ich würde sagen, hier orientiert sich das Spiel auf jeden Fall ein bisschen mehr an Silent Hill, weil du hast eher so die Geräuschkulisse, die durch Musik und so erzeugt wird oder durch Musik will man es ja gar nicht nennen, bei Silent Hill, dieses Metallgeschrabbel, so.
Industrial Noise.
Ja, genau, sowas gibt's hier auch. Ich würde sagen, ein bisschen abgeschwächter Form als Silent Hill, aber die Gegner machen halt sehr krasse Geräusche, weil die meisten sind halt, oder eigentlich so gut wie alle, Patienten in dieser Anstalt gewesen, mit denen irgendwas rumexperimentiert wurde und das sind dann noch so Oberkörper, die an so einem Tropf dranhängen, mit dem die sich sofort bewegen, oder Typen mit so langen Krallen, die mit so langen Metallklauen, die irgendwie im Rollstuhl sitzen und sich so mit an den Krallen nach vorne ziehen, nur und so ein Kram. Mhm. Und die machen dann halt so laute Metallgeräusche und daran erkennst du halt, wenn du in den Raum kommst, da ist ein Gegner, nicht wie bei Resident Evil, dass du dann plötzlich so hörst oder so, sondern du hörst dann meist so Metall Gekratze und so. Das ist auch echt gut gemacht. Ja. Und das Gegnerdesign, es ist jetzt nicht kein subtiles Gegnerdesign wie in Silent Hill 2 oder so. Ne? Da liegen noch mal Welten dazwischen, aber es ist jetzt auch kein schlechtes Horror-Gegnerdesign, würde ich sagen. Ja. Das ist schon zweckmäßig und dadurch, dass es auch storymäßig einigermaßen begründbar ist, finde ich es eigentlich ganz gut gelungen.
Wir haben eben über die Musik gesprochen. Jan, gibt es in dem Spiel, ich weiß gar nicht, ist es ein asiatisches Spiel oder ein englischer Entwickler?
Es ist kein asiatisches Spiel, meine ich.
Okay.
Also ich weiß aber nicht genau, wo es herkommt. Die Entwickler haben aber auch noch nicht so viel gemacht, meine ich. Ich könnte sonst noch mal nachgucken.
Meine Frage wäre nämlich dahingehend gewesen, ob es am Ende oder am Anfang des Spiels, wo wir gerade über Musik gesprochen haben, noch so einen richtigen Soundtrack gibt, wo eine Frau einen Song singt und man hört, dass die nicht nativ Englisch spricht.
Nee, leider nicht.
Ach so,
schade. Leider nicht. Gibt leider nicht so gute Vocal Tracks und so, auch wie bei Silent Hill. Das ist leider nicht so. Also, der Entwickler ist Dual Effect. Und die haben, glaube ich, vorher noch gar nichts gemacht. Ich weiß, ich habe jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden, aus welchem Land das kommt.
Ich möchte für alle Zuhörer gerade noch mal an der Stelle erwähnen, dass gerade nicht geschnitten wurde. Jan konnte tatsächlich von seiner lachenden Emotion so schnell auf diesen Satz schalten, dass es sich anhörte wie ein Schnitt.
Also wäre es vielleicht doch nicht so schlimm gewesen, wenn ich in der letzten Folge ein bisschen was geschnitten hätte. Ich habe mir nämlich manche Stellen angehört und gedacht, ach nee, da kann ich nicht schneiden, das hört sich sonst komisch an. Aber dann wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen, oder?
Oder machst du Live-Schnitt? Funktioniert das so?
Ja.
Einfach mich immer muten.
Oh, der Hendrik, der erzählt schon wieder nur Quatsch. Wir machen jetzt erstmal 5 Minuten Pause.
Ja, und wenn man dann in Hawaii ankommt, so, das war's schon wieder mit dem Podcast.
Und dann, Jan, sag mal, warum geht eigentlich die Folge von Like a Dragon nur 20 Minuten? Ach ja, schön, schön. Ja, wo wir gerade bei Gegnern waren, KI und so ist natürlich da nicht wirklich vorhanden in dem Spiel, muss man einfach sagen. Die Gegner sind relativ stupide und man kann die KI auch relativ easy austricksen an vielen Stellen, was natürlich erschwert wird durch die Umgebung, da die Gänge eng sind und so. Es gibt aber eine Stelle, wo ein unkillbarer Gegner auftritt, und der ist halt so leicht zu umgehen und auszutricksen. Dadurch, dass du das eigentlich so leicht durchschauen kannst, dass der auch immer zurückgesetzt wird, wenn du aus dem Raum gehst. Ne? Und das macht es schon so super einfach. Ist jetzt nicht so wie bei Resident Evil 2 beim Remake, dass der Mr. X dich durch die ganze Bude verfolgt. So.
Der war übrigens gruselig.
Ja, der war wirklich gruselig. Das fand ich auch immer noch beim ersten Mal spielen. Also echt nicht, super cool
gemacht. Nicht der Typ im Mantel und Hut an sich, sondern einfach, wenn man die Schritte von dem hört.
Ja.
Und der wurde ja eben nicht, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert hat, wurde der auch mal zurückgesetzt oder programmiert oder so? Aber der ist doch da wirklich rumgelaufen, oder nicht?
Ja, der ist da wirklich rumgelaufen. Der hat halt so, ich glaube, hauptsächlich auf Geräusche reagiert und so. Aber der kann halt dann auch einfach, glaube ich, im anderen Flügel sein von der Polizeistation, wenn ich mich recht entsinne. Ist auch so ein bisschen Glückssache, glaube ich, dabei gewesen.
Da hat das Spiel auf jeden Fall bei mir Herzrasen verursacht.
Ja, bei mir beim ersten Mal auch. Ist auch irgendwann durchschaubar tatsächlich. Ist jetzt nicht Alien Isolation oder so, wo sowas echt per Excellence gemacht wurde.
Ah ja.
Aber da war es auch echt, echt cool. Ja, kann man schon nicht anders sagen. Genau, dass diese unkillbare Gegnergeschichte ist ja auch irgendwie so ein Horrorspiel-Klischee irgendwie. Es gibt es auch so viel. Bei Dead Space gibt es sowas, dann gibt es sowas hier. Und oft ist es halt einfach nur, um den Spieler noch mehr so, ja, so ein Terrorgefühl zu geben, weißt du? Dass er halt die ganze Zeit verfolgt wird. Ich finde es manchmal ein bisschen billig, muss ich gestehen. Gerade wenn es dann so halbgar umgesetzt ist wie hier, fand ich eher ein bisschen lame. Und ich habe auch tatsächlich beim ersten Mal nicht gecheckt, dass der unkillbar ist. Ich dachte einfach, es wäre ein Boss. Und dann baller ich da meine ganze Schrotgewehrmunition drauf und merke irgendwann, da passiert gar nichts. Und denk mir dann, oh Kacke, jetzt musst du neu laden, weil den Gegner hättest du nie angreifen sollen.
Ah, du meinst so wie ich bei Resident Evil Zero bei den Skorpionen.
Ja, da warst du aber auch ein bisschen dumm, muss ich sagen. Man hat ja gehört, dass du die ganze Zeit gegen den Panzer geschossen hast.
Ja.
Jeder Schuss prallt ab, aber er ist einfach hartnäckig. Da muss doch was passieren.
Da muss noch mal was knacken hier, du. So funktionieren auch diese Videospiele.
Ja, ja, einfach ballern. Ja, also ich würde ganz gerne auch noch auf zwei andere spielerische bzw. storytechnische Sachen eingehen. Und zwar gibt es auch einmal dieses mit der anderen Welt, so wie in Silent Hill, was du sofort merkst, ist natürlich daran orientiert. Du kannst an ein paar Stellen so Spiegel finden, da kannst du reingehen und landest dann in so einer abgefuckteren Welt.
Ist es eine Parallelwelt?
Ja, so hundertprozentig habe ich es nicht gecheckt, glaube ich. Okay. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob es erklärt wird. Also ich sag mal so, die Story ist ein bisschen Indianerfriedhof-mäßig so. Und dann ist irgendwie, ja, keine Ahnung, so alles ist möglich, habe ich das Gefühl.
Ja,
das ist okay. So ein Freifahrtschein so ein bisschen. Wir machen hier jetzt einfach Best-of.
Nanomachines auch.
Nanomachines, son.
Wie hieß denn nochmal dieser Titel, den wir beide mal gespielt haben, der für eine längere Zeit Xbox Series exklusiv war? Auch ein Survival-Horror-Spiel, wo man in so Parallelwelt lief und teilweise im Splitscreen. Erinnerst du dich?
Xbox Series? Ah, doch, hier, von Bloober Team. Meinst du den?
Ja, ich meine schon.
Medium?
Medium war das, genau.
Ja.
Richtig.
Ja.
Da war ja auch ganz großes Thema, diese Parallelwelt, die dann etwas anders aussahen, natürlich in der Silent Hill-Version, nenne ich sie mal.
Ja.
Da war das ja der größte Bestandteil des Spiels sozusagen.
Ja, genau. Nee, das ist hier nicht der größte Bestandteil. Es gibt nur so ein paar Passagen, wo du dann anders durch Räume kannst und so. Und dann kannst du woanders wieder rauskommen und dann quasi so eine Stelle umgehen, wo du sonst nicht durchkamst. Ja, aber es ist dann halt so ein bisschen düsterer und es kommt halt noch mehr diese Silent Hill-mäßige Musik. Ne?
Ich glaube, der Witz wurde doch schon etliche Male gemacht mit Medium, die Qualität des Spiels Medium zu besprechen, oder? Also das.
Ach so, dass das Spiel so Medium ist, ja. Jetzt habe ich es auch gecheckt, hat ein bisschen gedauert. Ja, das war auch die große Angst beim Silent Hill 2 Remake ist das ja, würde ich sagen, ist von
Medium geprägt. Und die Angst besteht
noch. Ja, auf jeden Fall, keine Frage. Aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Es gibt nämlich noch so eine Geschichte, wo du in eine andere Welt in Anführungszeichen kommst. Du kannst nämlich Videokassetten finden. Und die
klassisch.
Und die abspielen.
Spielt das in den 90ern?
Ja, das spielt in den 90ern. Ja, klar, sie hat ja auch kein Smartphone oder so. Das muss schon in den 90ern spielen.
Das würde auch richtig
so viel Gedanken drüber gemacht, aber ja, muss es.
Die Thematik Smartphones würde auch richtig viele Handlungsstränge in so Spielen oder Filmen kaputt machen, wenn es die gäbe.
Ja, das ist einfach so, aber dann wäre es einfach so, du bist in so einer Welt, hier ist kein Empfang.
Ja, aber stell mal vor, die Kids aus Stranger Things, die wären irgendwie etwas weiter und dann würden sie sich halt einfach immer anrufen, wenn irgendwas ist.
Ja, das ist klar, das musst du dann versuchen, natürlich immer irgendwie so billig zu umschreiben und so, ja.
Weißt du, es gibt doch in den ganzen Filmen und so gibt es keine Smartphones und kein Corona.
Ja, aber wir haben ja hier, jetzt schweifen wir schon wieder ab, aber gerade Silent Hill The Short Message gespielt. Oder Short Messages, oder wie das heißt.
Dass wir da nicht drüber sprechen wollten.
Ja, da gibt es Corona und Smartphones.
Stimmt, und das hat dem Spiel nicht gut getan.
Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt der Fehler des Spiels war, aber
naja.
Nicht bahnbrechend. Aber auf jeden Fall, man kann durch diese Videokassetten, wenn man die abspielt, auf einer Leinwand, kann man durch diese Leinwand gehen und in die Vergangenheit reisen.
Das, okay.
Und das war für mich ein bisschen random, muss ich gestehen. Weil das wird dann halt stark in Rätsel eingebunden, so. Von wegen, du brauchst eine Autobatterie, musst die an so einen Charger anschließen und dann sagt sie, das dauert mehrere Tage, die zu laden. Und dann weißt du, okay, ich muss über eine Videokassette hier rein, die aufladen und dann die wieder in der realen Welt dann zurückholen.
Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, klingt jetzt aber ein bisschen weit hergeholt.
Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Es gibt aber tatsächlich einen ganz coolen Twist. Das ist hart, der Spoiler jetzt auf jeden Fall, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich kenne da jetzt nichts. Wenn man dann gegen Ende des Spiels sich rausgestellt hat, dass das andere Mädchen halt die Schwester ist von der Guten, ne? Musst du durch so ein Bunkertor, durch so ein Iris-Scanner. Und da sind auf beiden Seiten des Tores so Scanteile. Und du brauchst dafür natürlich dann zwei Augen. Aber du hast ja nur eins.
Gott sei Dank hat Iris nur ihre Schwester Doris.
Ja, nee. Du reist dann durch die Vergangenheit, in die Vergangenheit per Videoband und schneidest dir selbst das Auge raus.
Ach so,
Das ist ein bisschen crazy. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen drüber, so.
Ja, also ich finde die besten, ein Spiel, was das besser aufgegriffen hat, war Time Splitters 3 Future Perfect. Wenn man sich selber eine große Knarre in der Hand drückt und dann fragt der eine Charakter den anderen, also der Hauptcharakter, hey, wo hast du die her? Die hast du mir gegeben.
Ja. Time Splitters Future Perfect, ey.
Schreib mal auf deine Liste, ich möchte mal über Time Splitters sprechen.
Ja, das ist eine gute Sache, das machen wir. Ich schreibe das auf meine Liste. Genau, aber ich glaube, das ist eigentlich schon so der Großteil des Spiels. Ich würde noch ein bisschen so über Rätsel sprechen, weil das ja eigentlich auch immer bei diesen Horror-Adventures ein relativ großer Teil ist. Ich hatte mir tatsächlich noch mal so in der Rückschau angeguckt, was gab es denn jetzt noch mal alles für Rätsel. Und die meisten davon sind schon echt eigentlich ganz cool, aber manche sind auch echt anspruchsvoll. Es gibt zum Beispiel nachher schaltet man so einen Schlüssel frei und dann kann man mehrere Türen öffnen. Und auf diesen Türen sind immer drei Symbole und so ein Zettel, der da dran hängt. Und anhand dessen musst du dann an dem Schlüssel drei so Drehdinger auf das richtige Symbol drehen, damit das dazu passt. Und man muss da ganz schön abstrahieren. Das fand ich ziemlich cool,
okay,
diese Dinger zu lösen. Und dann gibt's auch noch so eine Sache mit einer 3,5 Zoll Diskette, die du bespielen musst, um eine Floppy, um eine Tür zu öffnen. Und zwar ist es hier auch hart so, dass du Gegenstände untersuchen musst, noch viel mehr als bei Resident Evil, um da Sachen dran zu finden. Und du musst bei dieser blöden Diskette den Schreibschutz deaktivieren auf der Rückseite.
Nein, das ist cool. Das ist
mega ist ja cool, aber, ja.
Das ist ja aber gerade noch so, dass wir das noch wissen, dass das geht.
Ja, habe ich mir auch gedacht beim Spielen, ja. Und ich habe auch echt erst da ausprobiert und er hat immer gesagt, es geht nicht. Und dann habe ich gedacht, guckst du dir mal dieses Ding an. Und dann also auf der Rückseite musst du dann den Regler da einmal verschieben, damit das du die schreiben kannst.
Immer wenn ich irgendwie eine Diskette in der Hand hatte, was ja auch nicht mehr so häufig der Fall war, habe ich daran auch immer rumgespielt, an dem Schreibschutz.
Ja, ich auch. es gibt aber auch dann so Rätsel, die andere Seite der Medaille, zumindest für mich. Also ich sag mal so, wenn du das Spiel, ich frag dich mal, wenn du das Spiel gespielt hättest, wäre dir das wahrscheinlich wesentlich leichter gefallen als mir. Kannst du dir vorstellen, um welche Art Rätsel es geht?
Es beinhaltet ein Tanzrhythmusspiel?
Ja, es beinhaltet auf jeden Fall Rhythmus. weil, wie viele unserer Zuhörer nicht wissen, ich habe kein Rhythmusgefühl. Exakt null. Und es gibt nämlich eins, da musst du tatsächlich eine Platte auflegen und dann Knöpfe im richtigen Rhythmus zur Platte drücken. Und das war fucking unmöglich für mich. Also, ich konnte es einfach nicht lösen. Ich musste das nachgucken.
Ich bin halt Dance Dance Revolution erprobt.
Ja. Und dann gab es auch noch so ein anderes Rätsel, wo du den Herzschlag mit dem Stethoskop von so einer Statue abhören musst. Und dann musst du an der Tür den gleichen Rhythmus klopfen.
Ah, das ist aber ein cooles Rätsel.
Das ist ein cooles Rätsel, aber ich habe da 50 Mal für gebraucht.
Aber da frage ich mich, jetzt ist es bei dir so, und damit möchte ich dir jetzt nichts unterstellen, du wirst gleich vielleicht lachen. Es ist bei dir so, dass du von dir weißt, dass du nicht so ein gutes Rhythmusgefühl hast.
Ja, ja.
Gibt es denn, und jetzt nimm mir das nicht übel, gibt es denn Optionen, wie sagt man nochmal, so Handicap-Optionen, wenn man irgendwas nicht sehen
gibt's
kann?
Gar nichts. Nee.
Da das ist ja auch ein Ding. Machen. Das ist ja eher so auch so ein Markenzeichen aktueller größeren Produktion, dass es jetzt sehr viele Optionen gibt, wenn du farbenblind bist, wenn du nicht so gut hören kannst, wenn du dies, das, also es wird heute schon an relativ viel gedacht. Wahrscheinlich bei der Größe des Spiels einfach war das kein Punkt, den sie da
Genau, da gibt's das nicht. Nicht, dass ich wüsste, wenn du nicht hören kannst, dann kannst du das Spiel einfach nicht durchspielen. So schlicht und ergreifend ist es, da musst du du kannst die Lösung halt dann nachgoogeln, so, aber da gibt es keine Accessibility-Features oder so. Das
ist das Wort, was ich gesucht habe.
Ja.
Nee. Ich suche auch noch das deutsche Wort dafür, wenn ich ehrlich bin, im Kopf.
Ja.
Das fällt dir jetzt auch nicht ein, ne?
Nee, fällt mir jetzt auch nicht ein. Muss ich gestehen.
Das suchst du nachher raus und schneidest das hier rein und dann sagt das so Microsoft Sam.
Ja, aber im Großen und Ganzen, auch wenn da natürlich jetzt viele Kritikpunkte dabei waren, muss ich sagen, dass mir das Spiel eigentlich schon Spaß gemacht hat und ganz gut gefallen hat. Das ist jetzt bei Weitem kein Meisterwerk, ne? Und ich sag mal so, jeder, der das sieht und denkt, ah, das könnte mir gefallen, der weiß das auch. So, ne? Weil wenn du auf diesen alten Kram stehst, ich sag mal so, so Horrorfans oder so würde ich mich ja auch so ein bisschen betiteln oder zumindest von Horrorspielen, sind dann ja schon ein bisschen so eingefleischtere Fans und ich finde es auch immer ganz schön, mal sowas zu suchen, was so ein bisschen oldschool ist und das Spiel kommt dem schon extrem nah, würde ich sagen, was so damals rausgekommen ist und fängt das sehr, sehr gut ein, dieses Spielgefühl.
Ja, was man da nicht vergessen darf, es gab ja schon damals etliche Titel, die eben dem nachgeeifert haben, was Resident Evil gemacht hat oder eben Silent Hill. Und die sind alle so ein bisschen untergegangen, weil sie halt nichts viel selber gemacht haben. Aber da gab es auch den einen oder anderen Titel, der gar nicht schlecht war, ne?
Ja, genau, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Titel, die schlecht sind. Sehr schlecht waren. Und selbst in den Reihen von Resident Evil haben wir, du hast vorhin schon Resident Evil Zero erwähnt, und das ist einfach ein richtig schlimmes Spiel. Erstmal vom Writing und der ganzen Geschichte her, es ist einfach nur grauenerregend, das Spiel. Und gameplay-technisch ist es ohne Lösung einfach Horror zu spielen, meiner Meinung nach. Ja, das ist einfach ganz schlimm.
Ganz kurz, bevor es in Vergessenheit gerät, ein Kumpel von mir ist hier gerade reingekommen und der möchte auch ganz kurz mal was sagen.
This is Microsoft Sam. Barrierefreiheit.
Danke Microsoft Sam.
Danke.
Dass du mir das Wort im Mund gelegt hast.
Ach ja, der Microsoft Sam. Der ist ein guter.
It's your computer's default voice.
Es tut mir leid. Ja, okay.
Kein Problem. Ich würd ganz gerne noch mal ein bisschen fazitieren am Ende. Mhm. Ich würde das Spiel nämlich tatsächlich eigentlich fast uneingeschränkt empfehlen, wenn man sich bewusst ist, was einen da erwartet. Wenn man so Horrorspiele mag, so ältere, und sich auch damit anfreuen kann, dass die Steuerung vielleicht ein bisschen clunky ist, gerade wenn man die Kameraperspektiven wechselt. Du hast jetzt keine Panzersteuerung, aber du hast natürlich immer das Problem beim Kameraperspektivenwechsel, dass wenn du in eine Richtung steuerst mit dem Analogstick und dann ist die Kamera plötzlich anders ausgerichtet, dass du dann Problemchen hast und vielleicht mal in die andere Richtung läufst. Aber
das wäre noch eine Frage gewesen, sorry.
Ja.
Die Clunkiness der Steuerung, beabsichtigt oder unbeabsichtigt?
Ich würde sagen, also beabsichtigt, es spielt sich eigentlich schon ganz gut. Ne? Mhm. Dadurch, dass es halt auch keine Panzersteuerung, sondern schon Analogsteuerung ist. Und ich meine, es ist einfach diesem geschuldet mit den Kamerawechseln. Das,
dem System.
Ja, das lässt sich einfach nicht aushebeln, denke ich. Es geht einfach nicht. Combat und so fühlt sich halt auch, ich würde sagen, es fühlt sich okay an. Es gibt auch tatsächlich nur drei Waffen in dem Spiel. So eine Nagelpistole, so ein Schrotgewehr, was aus so Rohren zusammengebaut ist, und so ein Elektroschockstab.
Okay.
Also keine richtigen Pistolen oder Gewehre gibt es nicht. Okay. Aber gerade wenn du das Schrotgewehr hast und so, dann spielt sich das eigentlich schon ganz vernünftig, weil du kannst die Gegner also umwerfen. Mit der Nagelpistole musst du dann schon weit genug wegstehen, dass du die auch tot kriegst, bis die bei dir sind. So. Es gibt, glaube ich, auch eine Brechstange, aber Nahkampf ist schon hart ätzend, weil die machen sau viel Schaden, die Gegner. Und mir ist es einmal passiert, dass ich auf jeden Fall außersehen gestorben bin, obwohl ich es nicht beabsichtigt hatte, weil ich eigentlich gedacht habe, ich habe noch genug Zeit, um mich zu heilen. Ich kann noch einen Treffer locker wegstecken, aber dann hat so viel Damage gemacht. Du bist echt da nach 3 Schlägen oder so tot. Und dann, da du halt auch dieses Oldschool-Speichersystem hast, das habe ich jetzt auch ganz vergessen zu erwähnen, du kannst nur mit so Aufzeichnungstonbändern speichern.
Also das Äquivalent zu Ink Ribbons.
Genau. Musst du dann halt auch den ganzen Kram nochmal spielen, ne?
Eieiei, das ist
genau, das hat kein Autosave, ja.
Mhm.
Das ist schon oldschool, ja.
Das ist immer eine Erfahrung, die man macht, wenn man nach längerer Zeit mal wieder ein altes Spiel anwirft und ein wirklich altes Spiel anwirft, dass man dann leicht vergisst, dass früher die Spiele kein Autosave hatten und dann sich vor der Situation geschmissen fühlt, dass man einen relativ großen Teil nochmal spielen muss.
Ja, genau, und das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen bei dem Spiel, was gar nicht mal so alt ist. Kleiner Spoiler für eine zukünftige Folge. Ich spiele nämlich gerade Dragon's Dogma Dark Arisen. Das hat so manuelles Save-Feature und das musst du auch wirklich benutzen, weil der einzige Autosave ist bei einem Inn oder so. Ja. Das heißt, wenn du dann stirbst und vergessen hast, zwischenzuspeichern, kann es halt einfach sein, die letzte Stunde, ja, Pech gehabt, ne?
Ja, und vor allen Dingen, das gibt es ja noch mal schlimmer. Ich weiß nicht, bei Dark Arisen ist es jetzt so, dass du einfach Start drückst und dann speichern kannst, oder?
Ja, genau.
Genau, es geht ja auch noch die Version noch schlimmer, dass es nur an gewissen Punkten zu speichern gilt.
Genau, aber das war ja wirklich früher so bei Final Fantasy oder so, dass es wirklich dedizierte Save Points gibt, ne? Aber das hast du eigentlich ja nicht mehr, oder?
Gibt's das gar nicht mehr?
Weiß ich nicht,
aber diese Situation als Kind, wenn man dann irgendwo hin musste mit seiner Familie und dann die Konsole anlassen musste, um...
Ja, du kannst dir ja vorstellen, bei mir war das ständig so. Ja. So viel wie ich Final Fantasy und so früher gespielt habe. Hieß es immer, nur noch zum nächsten Save-Punkt.
Ja, und dann wurde das Familienauto schon angeworfen draußen.
Ja, exakt. Ja, genau. Aber ich würde das Spiel auf jeden Fall empfehlen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen gespoilert, aber ich finde es auch eigentlich immer ganz gut, dadurch, dass du es halt auch nicht gespielt hast, ne, auch so ein bisschen ja, in-depth darüber zu reden. Mhm. Und finde es auch eigentlich ganz schön, so storytechnisch mal so ein paar Aspekte anzusprechen, weil das ist echt so ein Ding, was mir hier jetzt auch wieder bitter aufgestoßen ist. Dieses, das ist echt so mittlerweile so ein Feindbild von mir geworden, habe ich festgestellt. Dieses, ausschweifende Story erzählen und so, dass die Leute nicht wissen, wann Schluss ist und alles vorkauen und überhaupt nicht wissen, wie man so subtil eine Geschichte schreibt oder so. Mhm. Weißt du, es ist einfach nur dieser billigste Weg. Hey, wir schreiben halt, jeder Charakter hat halt einfach Tagebuch geschrieben und das findest du dann einfach und
gut. Aber ist das so. Kann man doch einfach als Hommage an Resident Evil sehen, oder nicht?
Ja, Resident Evil hat das nicht, also nicht im Ansatz.
Nicht in der Masse?
Nee, überhaupt nicht.
Weil da war ja schon immer das Trope, jeder Wissenschaftler führt da Tagebuch und klärt dich ja in der richtigen chronologischen Reihenfolge darüber auf, was passiert ist.
Ja, aber die wissen eher so, wann Schluss ist und können das ein bisschen kompakter halten, finde ich. Also so ist zumindest mein Gefühl. Da ist es mir nie negativ aufgefallen. Und hier ist es halt echt schon viel. Weil dann halt diese ganze Geschichte mit ihr, ihrer Schwester, dann mit dem Priester da, wer jetzt auch immer diese Person ist, mit diesem unkillbaren Gegner. Das wird da alles mega durchgekaut. Die Geschichte von dieser Anstalt, von den Leuten, von den Patienten. Du hast dann ja auch noch die Zeitreisegeschichten und so.
Ja, okay.
Und das ist halt einfach sau viel. Und dann gibt es noch einen Kult und keine Ahnung. Ich hatte das ja
angeschaut. Natürlich gibt es einen Kult.
In dieses Indianerfriedhof-mäßige. Und dann beten die da irgend so ein Teufelswesen, was da unter der Erde wohnt, an und so ein Kram. Und das wird da halt alles 10.000 Mal zerkaut. Und ich sag mal so, in einem Silent Hill würdest du es, glaube ich, nicht in der Masse finden. Weil die sich einfach mehr darauf verstehen, das subtiler zu erzählen. So.
Ja. Ja.
Klar,
du hast es eben erwähnt.
Ja.
Verzeihung, dass es Sprachausgabe gibt, diese Einträge werden aber nicht vorgelesen.
Nee, oder? Werden nicht vorgelesen. Leider nicht, nee.
Das ist ja auch eher selten, selbst in größeren Spielen ist das ja nicht so.
Das stimmt, finde ich auch tatsächlich immer ein bisschen komisch, gerade bei großen Produktionen, weil ich dachte immer so, seit Bioshock eigentlich, so, das ist das Spiel, wo ich immer dran denken muss, was so ganz groß war, ist das doch eigentlich so etabliert. Und ich mochte das immer sehr, sehr gerne. Und auch zum Beispiel Metal Gear Solid 5, man kann ja über das Spiel sagen, was man will. Ich persönlich liebe es ja, aber dieses Feature mit dem Kassetten vorlesen und so, während du da durch die Butnik rennst und kriegst, ist ja wohl einfach mega geil.
Ja, war natürlich für viele ein Kritikpunkt. Ich finde es tatsächlich aber auch gut, auch wenn ich mit dem Spiel, du hast es eben schon, ich habe das Schmunzeln gesehen, leicht angedeutet, auch wenn ich den einen oder anderen Kritikpunkt bei dem Spiel habe, fand ich das tatsächlich auch cool. Beziehungsweise ich muss auch einmal an sowas denken, wie ich dachte, du sagst es gerade fast, als du das M in den Mund genommen hast, habe ich gedacht, jetzt kommt das Mass Effect.
Da habe ich mir ja tatsächlich, das habe ich gerade dran gedacht. Ich weiß, was du sagen willst, wenn du dir diese Codec-Einträge, nicht Codec-Einträge, diese
Doch, Codex, oder?
Codex-Einträge, ja, heißen die so? Ja.
Ich glaube schon.
Wenn du dir das vorlesen könntest, während du spielst, wie geil wäre das?
Stimmt, das ging nämlich nicht. Nee. Aber die habe ich mir auch einfach so gern angehört. Das war so eine schöne Sprecherstimme. Das war fast so hörbuchmäßig die Erfahrung, wenn man sich das einfach angemacht hat.
Ja, das ist auch total toll. Aber gerade wenn du so mehr Open-World-Spiele hast und so, jedes Spiel muss ja mittlerweile gefühlt Open-World sein, wenn du dann nebenbei sowas hast zum Anhören, ich finde das total cool. Das ist eine gute Nutzung von Leerlauf in so einem Spiel. Mhm. Das ist natürlich nicht für jedes Spiel geeignet, aber ich finde, das bietet sich schon an.
Ich muss leider jetzt nochmal mein Versprechen brechen. Ich muss noch einmal sagen, weil es gerade thematisch passt. Es gibt in Like a Dragon Infinite Wealth, gibt es natürlich, wenn du durch die Open World läufst, immer mal wieder so Momente, wo Gespräche aufploppen. Also nicht nur irgendwelche Gespräche, sondern die aktivierst du dann und dann, je nachdem, mit was für einer Truppe du gerade unterwegs bist, dann wird halt gesprochen, so über irgendwelche Themen. Und ganz lustig, würde dir auch gefallen, ein Charakter spricht jetzt ständig über seine Dreamcast-Erfahrung von früher. Und,
sehr ja. gut.
Und da ist jetzt tatsächlich neu im Gegensatz zum Vorgänger, wo es es auch gab, dass zwischendurch immer so Assis kommen und die dich dann halt mit dir prügeln wollen. Und jetzt ist es so, wie seit 10 Jahren etabliert, endlich auch bei Yakuza angekommen. Dann sagen die Charaktere nach dem Kampf, so, wo waren wir gerade? Und erzählen das halt weiter, cool. anstatt das nochmal von vorne zu erzählen.
Ja. Ja gut, aber ich finde, das ist auch nicht so Standard. Das ist mir tatsächlich beim ersten Mal bei dem God of War, bei der ja,
da
Remake ist es ja nicht bei der Neuauflage da aufgefallen. Ja.
Bei dem Reboot. Das ist einem sehr stark aufgefallen, weil immer wenn du aus dem blöden Schiff gestiegen bist, hat der Typ immer gesagt, ja, das erzählen wir an einer anderen Stelle weiter.
Ja, das stimmt. Ja, es ist auch, ich will nicht über God of War reden, aber da ist auch dieses Gebrabbel und so alles ein bisschen too much. Aber okay.
Ja.
Gut, gut. Ich würde vielleicht noch abschließend sagen, dass hier wirklich dieser Spruch greift, Genre-Fans können eigentlich bedenkenlos zugreifen, aber der Rest vielleicht lieber nicht so.
Spielprobe?
Ja, Spielprobe kann man sich überlegen. Aber
gibt es eine Demo im Steam, bei Steam?
Gibt es? Weiß ich nicht.
Ich hab das Fragezeichen vergessen zu betonen.
Okay.
Gibt es eine Demo bei Steam?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wenn man weiß, dass einem solche Spiele dieser Art nicht gefallen, dann kann man es auch lassen. Dann, wenn man in sowas einsteigen will, würde ich empfehlen, holt euch lieber das Resident Evil 1 Remake erstmal. Wenn euch das Spaß gemacht hat, könnt ihr vielleicht auch noch mal zu Tormented Souls greifen. Mhm. Ja, wäre zumindest meine Empfehlung.
Ja. Oder wenn ihr wie Jan von diesem Genre heroinmäßig gar nicht mehr genug bekommen könnt und euch die das, Zehennägel auskaut.
Das ist korrekt, ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz spaßige Sache. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht für die 5-6 Stunden, die es geht. So, ich bereue es auf jeden Fall nicht. Ein anderes Spiel, was in etwa genauso lang ist, deshalb thematisch schon einmal dazu passt, aber was auch ein Horrorspiel ist, ist nämlich der dritte Teil, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es der dritte oder vierte Teil ist.
Ich glaube, das ist der vierte, oder?
Ja, ich glaube offiziell auch. Weil es gibt nämlich von dieser Dark Pictures Anthology einmal Man of Medan, dann gibt es Little Hope und dann wäre jetzt The House of Ashes, aber es gibt auch noch dieses VR-Ding.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, gehört auch noch offiziell dazu, aber sicher bin ich mir nicht. Also für mich ist es der dritte Teil. Dieses VR-Ding ist ja irgendwie so eine Shooting Gallery, so eine Horror-Shooting Gallery oder so. Ja, deswegen jetzt vielleicht nicht unbedingt. Passt jetzt thematisch nicht so super da rein. Taucht aber, glaube ich, im Menü auch in dieser Liste mit auf.
Mhm.
Auf jeden Fall spiele ich diese Spiele eigentlich immer ganz gerne. Also die sind von Supermassive Games, was wir ja schon eingangs erwähnt haben, die unter anderem Until Dawn gemacht haben, was ja schon glaube ich, also ganz gut rezipiert wurde, auch in den Massen-Videospielmedien, nenne ich sie jetzt mal, und gut angekommen ist. Auch sehr, sehr überraschend, weil es klischee-mäßig anfängt, aber sich dann doch als Spiel mit sehr, sehr viel Fleisch und Story entpuppt und auch Character Development und so weiter.
Es kam ja vor allen Dingen so gut an, dass es jetzt als Remake nochmal rauskommt.
Oder genau.
Remaster ist es, glaube ich, eher, ne?
Ja, ich glaube auch Remaster, einfach nur ein bisschen schöner. Was es auf jeden Fall auch wert ist. Und die haben ja unter anderem auch The Quarry gemacht, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, was auch in ähnliche Richtung geht. Dann natürlich auch etwas länger, schon mit Until Dawn vergleichbar, wo es um so ein Ferienlager geht in so einem Steinbruch. Auch sehr, sehr cooles Spiel, kann ich auch empfehlen. Aber es soll jetzt ja um die Anthologie gehen, um die Dark Pictures Anthology. Und da muss ich sagen, ich habe auch Man of Medan und Little Hope gespielt, beide. Und die haben mir persönlich beide nicht so gut gefallen.
Ich habe jetzt die Titel gar nicht mehr so in Erinnerung.
Ja.
Die großen Titel, ja. Ging es in der Anthology auch um Teenager größtenteils? Ich weiß, dass es in dem Titel, den du jetzt besprichst, nicht der Fall ist.
Genau.
Aber in den anderen großen Teilen ist es aber so, dass es immer so um irgendwelche Teenagergruppen geht, die dann Horrorsachen klassisch erleben, ne?
Genau, ja. Also bei Until Dawn ist es ja diese Teenager-Gruppe auf dem Berg, die da in dieser Skihütte sind. Bei The Quarry, wie gesagt, ist es ein Ferienlager. Da spielt man die Betreuer von so einem Kinderferienlager da. Bei Man of Medan sind es ja nicht unbedingt Teenager, junge Erwachsene, würde ich sagen, die da mit dem Boot irgendwie rausfahren und dann dieses Geisterschiff finden. Bei Little Hope sind es auch hauptsächlich jüngere Leute, meine ich, die, ich glaube nur der Busfahrer ist älter, die haben einen Autounfall beziehungsweise einen Busunfall und landen an dieser Stadt Little Hope, wo alles ein bisschen komisch ist. Ja, deswegen, da ist es schon auf jeden Fall so, man spielt hauptsächlich jüngere Leute. Bei House of Ashes ist es jedoch, ja, geht es ein bisschen in die andere, in eine andere Richtung.
In eine ganz andere Richtung, finde ich.
Ganz andere Richtung, genau. Und das, deswegen hatte ich auch so Bock auf das Spiel. Weil wir können ja erstmal so ein bisschen das Setting erwählen. Das Spiel spielt nämlich 2003, was auch schon mal, finde ich, ganz interessant ist, weil das fühlt sich noch nicht so weit weg an. Aber es ist halt jetzt trotzdem schon über 20 Jahre her.
Spielt das, glaube ich nicht.
Es spielt nämlich zum Ende des Irakkriegs im Irak. Und das ist irgendwie so ein Setting, das sieht man bei Videospielen nicht besonders oft. Und wenn dann eher...
Naja, nicht in, eher in Delta Force-Shootern und so.
Genau, oder in irgendwelchen anderen etwas prätentiöseren Spielen oder so, wo es dann um das Leiden des Krieges und so, was weiß ich, geht. Da würde sowas dann eher nochmal vorkommen. Genau, weil, aber hier spielt man wirklich vier oder insgesamt fünf Soldaten, vier Amerikaner und ein Iraki.
Oder ein Iraker. Ist es denn, ich muss mal zwischenfragen. Ich glaube, ja. Iraki ist richtig, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe gerade überlegt, ja. Aber Iraki ist wahrscheinlich richtig, ja.
Ist es wirklich, also ist es dann auch wirklich Irak oder ist es irgend so eine fiktive?
Nee, das ist wirklich Irak, die sind da auf dem Stützpunkt. Da, es geht nämlich darum, dass die das Chemiewaffenlager von Saddam Hussein gefunden haben.
Nennen die den namentlich?
Die nennen den namentlich, ja.
Krass, okay.
Genau. Mhm. Ja. Weil das ist der ganze Aufhänger der Geschichte, dass quasi. Einer der Hauptcharaktere, Eric, der ist, glaube ich, bei der CIA, wenn ich mich recht entsinne, der kommt dann dahin, der hat irgend so ein Satellitensystem mitentwickelt, mit dem die da wohl mit Satellitenbildern dann dieses Lager angeblich ausgemacht haben und dann gehen die halt mit den Marines und den anderen Soldaten da darüber, um dieses Lager auszukundschaften und möglicherweise auszuschalten. Obwohl der Krieg halt eigentlich schon offiziell zu Ende ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Gerade. Ich möchte aber ganz gerne noch sagen, also es ist ja jetzt schon klar, dass das Spiel auf jeden Fall in eine Horrorrichtung geht. Und ich hatte immer irgendwie so ein komisches Fable für so seltsame Horrorfilme, die irgendwie nachts auf Tele 5 oder so laufen, so richtig schlechte. Und da gab es auch immer so Filme mit so richtig B-Movie-Kram und so, da gibt's dann so.
Aber du meinst jetzt eher sowas wie, wenn so große Spinnen angreifen oder so ein Moormonster kommt oder was?
Ja, genau, aber es gibt auch so Filme, wo immer so Soldaten im Irakkrieg oder Afghanistankrieg oder keine Ahnung sind und dann fahren die da so durch mit einem Humvee und dann finden die plötzlich irgendwie so irakische Teufelsbeschwörer oder so, müssen dann plötzlich, werden dann von so Dämonen abgemeuchelt, die so sehr schlecht animiert sind und so.
Das gibt es?
Ja, so ein Scheiß gibt es. Und irgendwie hatte ich immer so ein komisches Fable für so einen Scheiß. Ich erinnere mich noch so an meine, als ich noch alleine gewohnt habe, an meine Anfangsstudentenzeit, wo man nachts nichts zu tun hat und dann irgendwie so einen Scheiß geguckt hat. Deswegen fand ich das ganz faszinierend und ich glaube, das ist auch so ein bisschen daran orientiert tatsächlich.
Ich kenne dieses Genre, was du gerade beschrieben hast, gar nicht.
Ja, ich glaube, es ist kein Genre.
Das ist ein Film wahrscheinlich, ja, den du immer wieder geguckt hast. Wirklich. Nee, aber ich hab nämlich gerade deshalb, weil mir gar nichts Ähnliches bekannt ist, Dark Pictures, dieser Teil, für ein Novum gehalten. Weil die Thematik ist für mich so komplett nicht
ja, passend. Also das ist ja auch schon sehr, sehr nischenmäßig, ne? Und wie gesagt, es ist kein Genre. Es gibt halt davon wahrscheinlich ein paar Filme. Ich fand das nur immer eigentlich eine ganz, ganz spannende Idee so. Weil normalerweise hast du es ja, also bist du ja darauf besonnen in Horror-Medien, sei es Film oder Spielen, eigentlich einen Protagonist oder Protagonisten zu haben, die in eine Situation kommen, mit der sie nicht wissen, wie sie vernünftig umgehen können, nicht bewaffnet sind, sich nicht verteidigen können, dass dadurch großer Teil der Angst erzeugt wird. Hier hast du natürlich aber eine Gruppe an Soldaten, die bis an die Zähne bewaffnet sind, ne?
Also so wie bei Resident Evil 6.
Bei Resident Evil 6, ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich.
Und bei den Charakteren, wo man eigentlich erwartet, dass die kein Waffentraining haben, wird dann nochmal explizit gesagt, Die hat jetzt aber jahrelang Waffentraining.
Ja, genau. Leon kann jetzt dreimal so viele Backflips wie in, wie in Teil 4. Ja, schön. Nee, aber so, was wollte ich jetzt sagen? Genau, die sind bis an die Zähne bewaffnet und das Spiel schafft es trotzdem, da eine gruselige Horroratmosphäre aufzubauen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr große Stärke, finde ich. Hat aber natürlich auch viel mit dem Drumherum zu tun. Genau, also ich hatte ja zum Story-Aufhänger schon so ein bisschen was erzählt. Vielleicht nochmal allgemein für die Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, mit der Art von Spiel, was das überhaupt ist. Mhm. Weil es ist ja schon Spiel im weitesten Sinne, sage ich mal. Weil
cineastisches Erlebnis, ne?
Cineastisches Erlebnis, genau. Es ist eigentlich schon fast so wie ein Choose-Your-Own-Adventure-Film oder so. Du hast nur sehr begrenzte Spielpassagen, wo du Charaktere steuerst. Viel ist in Videosequenzen, auf die du aber Einfluss nehmen kannst, indem du die Entscheidungen der Charaktere beeinflusst oder dich an manchen Stellen entscheidest, was, ja, was Charaktere tun sollen. Soll ich jetzt da auf den schießen oder soll ich jetzt hier wegrennen, meinen Kumpel zurücklassen oder ihn retten? Was hat das für Auswirkungen? Und das ist halt großer Teil schon immer gewesen, eigentlich dieses Genres, nenne ich es jetzt mal, dass du halt darauf besonnen bist, dass möglichst alle die Nacht überleben, nenne ich es jetzt mal. Daher kommt es ja bei Until Dawn, dass alle bis zum Morgen überleben, ne?
Ja. Und aber es sind ja, ich weiß nicht, ob du gleich noch drauf kommen wolltest, aber die Entscheidung, für die man sich dann, die man dann trifft, die handelt man ja ab, indem man Quicktime-Events macht, ne?
Ja, unter anderem. Es gibt aber auch tatsächlich einfach nur Entscheidungen, wo, also man spielt halt 5 Charaktere. Das sind einmal Eric, der von der CIA ist, dann seine Frau Rachel, die auch bei der CIA ist, die da ursprünglich diesen Stützpunkt geleitet hat, wo er dann hinkommt. Die haben sich auch ein Jahr nicht gesehen und dann ist das natürlich auch Teil des Struggles quasi, dass die sich wiedersehen. Dann 2 Marines, Nick und Jason heißen die, und dann noch Salim, einen irakischen Soldaten. Und es ist schon so, dass du explizit einfach Entscheidungen hast, wo du dann dich entscheiden kannst, ich sage jetzt nichts oder ich antworte so oder so. Na? Dann gibt es aber noch die Entscheidung über Quicktime-Events, die du entweder schaffen kannst oder sie halt nicht schaffst. Weil wir eben schon über das Thema hier Barrierefreiheit gesprochen haben, jetzt musste ich das Wort nochmal rauskramen, ist es hier auf jeden Fall so, dass du sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hast, was ich super toll finde, weil es gibt hier tatsächlich auch die Möglichkeit, dass Quicktime-Events nicht failen können. Die Zeit wird dann einfach angehalten.
Ja, das gibt es jetzt tatsächlich immer häufiger in solchen Spielen.
Ja, das finde ich alles richtig, richtig gut. Und du kannst auch Abstufungen einstellen, was die Geschwindigkeit und so angeht, dass du nicht mehr Button-Mashing machen musst, sondern gedrückt halten kannst und so. Ja. Finde ich total toll, weil ich hasse sowas, aufgrund von solchen Sachen irgendwas zu failen. Ja. Finde ich aber einfach nur mega nervig.
Aber heißt das im Umkehrschluss, ich muss immer an Heavy Rain denken, wenn ich an sowas denke?
Ja.
Und da war es ja übertrieben teilweise. An manchen Stellen, wenn du da gefailt hast, unfreiwillig oder freiwillig, dann gab es ein andere, ging die Sache anders aus, der Konflikt oder was auch immer. Ist das hier auch der Fall? Aber wenn man nicht failen kann, dann musst du eigentlich einen stringenten Pfad entlang gehen, oder nicht?
Genau, also es ist schon so, glaube ich, zum Großteil, dass die Quicktime-Events hauptsächlich darauf ausgelegt sind, dass die Charaktere überleben. Es gibt jedoch auch, wie ich schon gesagt habe, die sind alle bewaffnet, die haben alle Gewehre oder Pistolen dabei, die Charaktere. Es gibt viele Szenen, wo du schießen musst, wo dann ein Fadenkreuz kommt und es dann hält die Zeit an, dann kannst du zielen und schießen. Und es gibt halt Stellen, wo du dich eventuell bewusst dafür entscheiden solltest, ich schieße daneben.
Ich schieße dir nur ins Knie.
Ja, genau. Es gibt relativ am Anfang, also das ist halt auch großer Teil dieses Systems, ne? Das hat ja dieses Butterfly-Effekt-System. Das ist auch abgebildet durch so Schmetterlinge im Menü, die einzelnen Entscheidungspfade, die du nimmst. Und da sind dann die Entscheidungen abgebildet, die dann dazu beigetragen haben, dass es zu dem gekommen ist. Und es gibt eine Stelle, am Anfang, wo die dieses Lager suchen, ist über dem, wo es dann hingeht, diesem Untergrundbereich, so ein Dorf, in Anführungszeichen, nenne ich es mal. Mhm. Da sind so Farmer. Und da gibt es eine Szene, wo einer der Marines, Jason, auf einen von den Farmern zielt und der vor ihm wegrennt. Und du kannst dich entscheiden, erschieße ich den oder erschieße ich den nicht. Und je nachdem, was du machst, sieht halt Salim das, einer der anderen spielbaren Charaktere. Und wenn du den erschießt, ist es an einer anderen Stelle später so, dass wenn du eigentlich willst, dass die zusammenarbeiten, Salim denkt, scheiße, die schießt wie gegen Amerikaner und einen anderen Charakter erschießt. Aus Reflex. Und wenn du das nicht machst, würde er es halt nicht tun. So. Und das kann relativ lange Auswirkungen haben, dass 2-3 Stunden später das dann noch einen Einfluss hat. So.
Ah, okay.
Das ist eigentlich ganz cool gemacht.
Ist es so wie bei den damals populären Walking Dead-Spielen, die das so ein bisschen, die so ein, was Ähnliches ins Spiel gebracht haben, dass irgendwo auf dem Bildschirm zu sehen ist, wer sich was merkt, oder wird das gar nicht angezeigt?
Lass mich überlegen, ich glaube nicht, nein, das wird nicht angezeigt. Ich möchte auch ganz gern noch mal was klar machen hier, dass das kein Spiel ist, wie ein Rollenspiel, wo du eine Entscheidung triffst, die, wie du entscheiden würdest, weißt du? Dass du die Charaktere so spielen würdest, wie du das machst, wie du dich in dem Moment entscheiden würdest, sondern der Kernspielinhalt des Spiels ist es, dich so zu entscheiden, dass alle Charaktere überleben. Ne? Und dementsprechend seine Entscheidung abzuwägen, wäre es jetzt sinnvoll, ihm das zu sagen, könnte das später noch rauskommen, zu einem Konflikt führen und dann wird vielleicht noch alles noch schlimmer, bist du dann in einer schlimmeren Situation und so. Es gibt zum Beispiel auch schon relativ am Anfang, wo einer der Soldaten, den man nicht spielt, verletzt wird, sehr, sehr schwer verletzt wird. Und dann müssen Nick und Jason sich entscheiden, retten wir den oder nehmen den mit. Und dann schleifen die den halt durch diese halbe Höhle da mit sich rum, wo der eigentlich schon vorher halb tot war. Und dann denkst du dir eigentlich, ja, nee, wir müssen ihn zurücklassen jetzt, sonst überleben die beiden das möglicherweise nicht. Wenn du es aber tatsächlich schaffst, den bis zum Ende mit durchzubringen, kann das noch einen sehr positiven Effekt für dich haben. So.
Ah, okay.
Da gibt es schon sehr, auch extrem viele Abstufungen. Es gibt zum Beispiel auch eine Stelle, was jetzt mit da reinführt, weil ich habe es nämlich zweimal durchgespielt. Beim ersten Mal haben es bei mir nur 2 geschafft zu überleben. Und beim zweiten Mal, dann habe ich es halt drauf angelegt, dann haben alle überlebt. Und es ist beim ersten Mal so gewesen, dass ich eine Stelle hatte, wo Rachel und Eric unterwegs sind und die dann balancieren die an so einem Abhang lang und dann stürzt Rachel ab und Eric hält sie halt fest mit dem Seil. Ne? Und dann muss Eric sich entscheiden, schneidet er das Seil durch, weil er sonst selber mit abstürzt, oder macht er es nicht? Und auf der anderen Seite sind Nick und Jason, die dann den anderen Soldaten entweder zurückgelassen haben oder mitgeschliffen haben. Wenn sie ihn zurückgelassen haben, sind sie schnell genug bei Eric, dass wenn Eric das Seil nicht durchschneidet, nicht mit abstürzt. Wenn du aber den anderen Soldaten mitnimmst und sind die nicht schnell genug da und wenn Eric sich dann dazu entscheidet, das Seil nicht durchzuschneiden, stürzt er mit ab und stirbt. Das sind so Mini-Abstufungen, die ich eigentlich ganz geil finde, weil es dann nicht diese eine richtige Entscheidung gibt in dem Moment, weil das so abhängig ist von dieser anderen Entscheidung. Weißt du?
Ja, das ist ganz interessant. Schaffst du es dann komplett, dem Teil im Gehirn auszuschalten, der sich fragt, haben die Entwickler das so gemacht, dass es im Endeffekt doch für mich gut ausgehen kann? Weißt du, was ich meine?
Schwierig nicht ganz zu erklären.
Also nehme ich vielleicht doch mal die schwierigere Sache auf mich, obwohl ich weiß, dass es meinen Charakter gefährdet, weil die Entwickler später das belohnen wollen irgendwie, weißt du?
Ja, das kannst du nicht ausschalten, glaube ich. Ich glaube,
also du weißt, was ich meine.
Ja, also das wirst du nicht los, weil im ersten Moment ist das natürlich, wenn Rachel da abstürzt und du denkst dir, nee, Alter, ich kann das Seil nicht durchschneiden, weil dann verliere ich ja auf jeden Fall einen Charakter. Das heißt, ich muss sie ja irgendwie durchkriegen. Das Ding ist aber, wenn du es durchschneidest, stürzt sie halt ab und sie sieht auch später, dass es durchgeschnitten ist und ist dann sauer auf Eric. Aber
verständlich.
Ja, sie landet halt nicht auf, also sie landet in Flüssigkeit, nenne ich es mal, und überlebt dann. Eric auf der anderen Stelle würde dann aber abstürzen und halt sterben, weil er anders fällt dann. Und das kannst du halt einfach nicht wissen, ne?
Okay.
Ja. Aber generell gilt eigentlich immer die Entscheidung, wenn du vor der Entscheidung stehst, rettest du dich selbst oder rettest du einen anderen Charakter, dann rettest du immer den anderen Charakter, weil dann ist die Chance auf jeden Fall größer, dass alle überleben. So. Weil anders geht's ja nicht. Es gibt halt mehrere solche Stellen, wo du auch schießen kannst, und dann dir überlegen kannst, das sind mehrere Gegner. Schieße ich auf den, der auf mich zugesprungen kommt oder auf den, der gerade schon über dem niedergeschlagenen anderen Charakter sitzt und den gerade ausweiden will, dann solltest du auf den auf jeden Fall schießen und nicht auf den, der auf dich zuspringt, weil sonst hat der andere halt gar keine Chance mehr zu überleben. So. Ja, aber das sind halt so Mini-Kniffe oder so, die man dann irgendwann raus hat. Und das Spiel bietet schon da unfassbar viele Entscheidungsmöglichkeiten und wie das Ganze ausgehen kann. Und es ist dann auch halt immer wieder interessant, dass wenn alle diese Leute sterben, dass es dann halt immer noch alles so funktioniert, weil es sind ja schon viele Zwischensequenzen, die vorgefertigt sind, was dann auch so gebaut ist, dass es trotzdem funktioniert, wenn halt die Charaktere nicht mehr da sind. Das finde ich ist auch immer schon eine ganz schön krasse Leistung, so ein Konstrukt da aufzubauen. Ja. Ja, das ist schon echt eine feine Sache. Aber was jetzt vielleicht schon so. Bitte?
Ich hätte da gerade fast ein bisschen Bock drauf, weil ich habe sowas schon lange nicht mehr gespielt und ich mag sowas generell.
Ja, und also eigentlich ist es auch ganz cool, weil es ist halt nur so 5-6 Stunden, ne?
Ja. Ah ja, noch besser, ja.
Ja. Aber was ich jetzt vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen ist, dass das Spiel, da kommen Gegner. Also das ist relativ am Anfang, das ist halt kein Spoiler, wenn man in diesem Dorf ist. Dorf ist es gar nicht, es ist halt mehr so eine Farm, wo diese Leute dann sind, die da angeblich den Stützpunkt schützen sollen, der dann eindeutig nicht da ist, dieser Chemiewaffenstützpunkt, sondern die brechen dann ein in so einen Tempel und sind dann plötzlich unter der Erde in so einem Tempel, der schon vor lange verschüttet war. Und es scheint dann da auch Wesen zu geben, was auch relativ schnell klar ist, die nicht menschlich sind, versuchen einen zu töten und die auch relativ resistent gegen Gewehrkugeln sind, sage ich mal so.
Also will einem die Story weismachen, dass Saddam Hussein gar keine Massenvernichtungswaffen, sondern Mutanten versteckt hatte?
Ja, also ich würde jetzt tatsächlich, wenn du jetzt schon gesagt hast, du hast Bock, das zu spielen, würde ich mich jetzt mit den Spoilern tatsächlich zurückhalten, weil storytechnisch hat mich das wirklich sehr, sehr überrascht und ich fand es mega cool. Es kann.
Okay. Ja. Ich habe eine Frage, die du bitte mit Ja oder Nein beantwortest, auch wenn es ein Spoiler wäre. Kämpfe ich gegen Mutanten Saddam Hussein in dem Spiel?
Irgendwie? Nein, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es gibt aber ein Intro des Spiels, was über 2000 Jahre vor Christus spielt, wo du quasi den Untergang dieses Tempels noch einmal miterlebst. Du hast dann auch zwei spielbare Charaktere, und da wird das dann auch schon so ein bisschen eingeführt mit den Monstern. Man weiß noch nicht so richtig, worum es geht und so. Aber man kann schon relativ von Anfang an erahnen, ach ja, da ist was im Argen so, ne?
Ja.
Ja, ist ja so. Ne, du weißt ja eigentlich schon vorher, die laufen in Anführungszeichen in ihren Tod so.
So wie bei Resident Evil Zero, wenn am Anfang ganz normal dieser Zug gezeigt wird, aber dann auf eine Anhöhe dieser Priester schreiend gezeigt wird da.
Oh Gott, mit der Egelpriester, ja.
Ja.
Das ist so ein Schwachsinn, ey.
Da wusste man auch, da stimmt irgendwas nicht.
Ja. Aber die Ideen, die sie da hatten und so, also es orientiert sich auch einiges noch an bekannten Horrorfilmen oder Franchises, die man so kennt. Aber es ist schon sehr cool gemacht und ich finde auch tatsächlich die Charaktere, auch wenn manche davon ein bisschen klischeehaft sind manchmal, sind gut geschrieben und haben relativ viel Tiefgang. So gerade wenn es auch darum geht, dass du mit den feindlichen Soldaten dann zusammenarbeiten musst und so. Und dann wird natürlich sehr das Menschliche in den Vordergrund gestellt. Hey, wir müssen uns jetzt zusammentun und zusammen überleben. Und es gibt dann halt diesen Salim, den du auch spielst. Sein Commander hat aber zum Beispiel auch überlebt und will natürlich dann mit ihm zusammen eigentlich noch die Amerikaner töten. Er will es aber eigentlich nicht und so. Und dann ergeben sich da noch zig Konflikte und was weiß ich. Dann ist es so, dass Eric und Rachel irgendwie ihre Ehe wieder auffrischen wollen, aber Rachel eigentlich auf dem Stützpunkt schon was mit dem anderen Soldaten hatte und so. Und da gibt es ja halt zig Punkte, die man irgendwie dann austarieren muss als Spieler, damit die sich nicht alle an die Gurgel gehen, weißt du?
Na
und
klar.
Das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich mag diesen Ansatz eigentlich ganz gerne, dass du halt nicht wie in jedem Rollenspiel so Entscheidungen treffen musst, wo dann, ja, weiß ich nicht, muss jetzt zwischen Pest und Cholera entscheiden, weißt du?
Mm. Oh ja.
Sondern ich muss halt versuchen, meine Entscheidung so auszutarieren, dass ich schaffe, dass hier alle durchkommen. Ne? Weil, wo hatte ich das denn jetzt? Bei Cyberpunk war das so, da hat es mich auch teilweise dann echt genervt, dass ich dann ständig irgendwie so Entscheidungen treffen muss, wovon halt keine gut oder schlecht ist, weißt du, ne? Sondern jede Entscheidung ist eine Grauzone und dann sitzt du immer jedes Mal wieder da, oh nee, ich will jetzt nicht hier wieder ständig eine Entscheidung treffen, ich will auch einfach mal so dadurch, weißt du, weil manchmal habe ich das zumindest, dass mich das dann auch ein bisschen nervt, weil das ja auch so ein extremer Trend ist bei Spielen und auch bei Rollenspielen, dass du immer diese Grauzonen-Entscheidungen extrem hast, ne? Und hier ist es halt ein ganz anderer Ansatz, ne? Es gibt hier auch kein falsch oder richtig in Anführungszeichen so. Aber das Ziel ist halt ein anderes.
Okay.
Ja.
Wie sehr, und ich glaube, die Frage wäre anders zu beantworten, wenn das Spiel wirklich 2003 rausgekommen wäre, wie sehr spielt amerikanischer Patriotismus eine Rolle?
Nicht so viel.
Also weder in der einen noch in der anderen Form. Also
ich denke mal, Supermassive wird ja ein amerikanisches Studio sein, nehme ich mal an, oder?
Aber allein die Tatsache, dass man, denke ich, diesen irakischen Soldaten auch spielt, ist ja schon so eine gewisse Richtung, glaube ich, die man da.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Antikriegsspiel, ne? Wenn man es jetzt so beziffern will. Weil es geht natürlich schon darum, dass auf jeden Fall der Irakkrieg jetzt vielleicht nicht die beste amerikanische Entscheidung war, so, das spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Na, keine Frage.
Es wird ja auch keine, du willst mich nicht spoilern, aber ich kenne ja die Weltgeschichte, es wird ja auch keine große Lagerstätte für große Waffen zu finden sein, schätze ich mal.
Ja, genau. Ja, exakt. Also da ist sie auf jeden Fall nicht und das ist auch schon relativ schnell klar. So. Es ist aber, ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, ja, jetzt kann ich natürlich nicht so über den spoilermäßigen Inhalt reden. Vielleicht können wir das ja nochmal irgendwann nachholen, wenn du es auch gespielt hast. Ich will dir jetzt nämlich nichts vorwegnehmen oder so.
Im Follow-up-Podcast, den wir jetzt hiermit ankündigen.
Part 3.
Ich erzähle nochmal kurz, was bei Yakuza passiert ist dann.
Ja,
und dann.
Genau. Nee, auf jeden Fall vielleicht eine Sache, die mir hier auch sehr, sehr gut gefallen hat im Gegensatz zu den anderen Dark Pictures Spielen, was ich sogar auch noch, was es bei Until Dawn oder The Quarry oder so gar nicht gibt. In diesem Tempel waren schon mal Ausgrabungen und so. Und du kannst dann auch Tagebucheinträge finden, was ich ja vorhin sehr kritisiert habe bei dem anderen Spiel, über das wir gesprochen haben. Hier wiederum sind sie aber nicht so lang und wenn du, also hier gibt es auch einige Dokumente, die man finden kann und so die Hintergrundgeschichte ein bisschen beleuchten. Aber wenn du diese Tagebucheinträge, die Seiten umdrehst, gibt es so ein Zoom-In und es kommt eine Sequenz und dann ist es so oldschool, so richtig oldschool TV-mäßig aus 20ern oder keine Ahnung. Kommen so richtig coole Sequenzen, wo die über diese Ausgrabung und so berichten und was sie da gefunden haben und so. Und das fand ich extrem atmosphärisch und cool gemacht.
Okay.
Echt super gut. Hat mich echt ein bisschen geflasht. Das fand ich richtig nice. So um Atmosphäre zu erzeugen, extrem cool. Ja.
Ich denke bei sowas immer, auch wenn es jetzt in eine etwas andere Richtung geht, was ich immer super gut fand, waren die für mich auch damals neu, echten Aufnahmen in Metal Gear Solid.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf der PlayStation oder eben so, auf dem Gamecube. So ein bisschen in die Richtung geht es auch tatsächlich. Ja, ich glaube tatsächlich, dass hier auch echte Aufnahmen dazwischen sind, ja. Ja, das ist eine coole Sache. Da haben sie sich auf jeden Fall schon viel Gedanken gemacht und Mühe gegeben. Und das ist auch wesentlich besser geschrieben als die anderen beiden Teile, Man of Medan und so.
Ah, okay.
Auch storytechnisch greift das alles ein bisschen besser ineinander. Es gibt keine Plotholes und so. Dadurch, dass es jetzt auch nicht um Geister oder irgendwie solche Geschichten geht, ist es alles ein bisschen greifbarer, finde ich.
Man hat Tom Clancy explizit nicht gefragt. Ich glaube, der lebt gar nicht mehr, oder?
Ich habe keine Ahnung. Aber
früher war das doch immer so bei den, es gab ja auch die Reihe Tom Clancy's und dann das und das Spiel von Ubisoft. Da war ja immer so der größte Selling Point, militärische Taktiken und sowas relativ realitätsgetreu darzustellen, indem man immer Tom Clancy befragt hatte.
War das so?
Ja.
Ach, der war ja den Namen immer nur drauf geschrieben.
Ich glaube, das war im Endeffekt so, aber die haben ja nochmal gefragt, hey, Tom, wie ist das, wenn ich nicht nachlade?
Das ist tatsächlich ganz interessant, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte tatsächlich immer einfach, das wären Bücher von ihm, die einfach auch so heißen und wo dann Spiele draus gemacht wurden.
Ja, aber der ist tatsächlich, ich glaube, mittlerweile ist er verstorben, aber der war ja tatsächlich auch so, ich glaube, Veteran oder Militärexperte oder so.
Ja, das hätte ich mir jetzt gedacht. Aber dann ist zum Beispiel Splinter Cell oder so oder Ghost Recon sind keine Bücher von ihm, sondern die haben ihn einfach nur befragt dann dazu.
Ja, was bei Splinter Cell schon wieder komisch ist, weil ich glaube nicht, dass er, man weiß es nicht, dass er so ein Top-Agent war.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber das ist schon ganz interessant. Das ist ein Fact, den kannte ich noch nicht, muss ich
gestehen. Es war dann halt einfach eine Marke, dann irgendwie zum Schluss, ne?
Ja, ja. Das ergibt Sinn. Habe ich mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Spannend. Ja, aber abschließend zu House of Ashes. Ach so, vielleicht noch ganz kurz. Ich finde das cool. Ich sagte ja eben, es geht hier nicht um Geister oder so. Ich finde das cool, dass es halt so ein Monster-Movie-Vibe hat. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Dass es hier tatsächlich um so krasse Monster geht, die ich jetzt nicht zu viel spoilern will. Aber die kommen auch schon relativ früh vor. Deswegen
sie kamen aus der Wüste.
Deswegen ist es auch nicht so schlimm.
Ja.
Aber ich mag das sehr gerne und es hat dadurch auch so ein bisschen so einen Alien-Einschlag oder sowas, weißt du?
Mhm.
Okay. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Und ich kann das tatsächlich auch, also wirklich sehr, sehr empfehlen. Man muss natürlich immer wissen, das Spiel hat jetzt nicht so die Gameplay-Mechaniken und so. Wenn einem das jetzt extrem wichtig ist und man dafür nicht das Sitzfleisch hat oder keine Lust, sich sowas anzuschauen für 5-6 Stunden, dann ist es vielleicht nichts für einen.
Ja, aber du kennst mich, da bin ich völlig d'accord mit.
Ja, ich weiß. Aber vielleicht manche unserer Zuhörer vielleicht nicht, Hendrik.
Ach, die.
Die drei. ja, wie gesagt, ich kann das sehr, sehr empfehlen. Das hat einiges zu bieten, was die Geschichte und die Charaktere angehen, auch wenn das am Anfang so rüberkommt, dass das alles relativ flache Abziehbild, Marines oder Soldaten oder was weiß ich sind, hat das echt viel Tiefgang. Die Geschichte ist gut erzählt, es ist spannend gemacht, die Areale sind cool und wo das Ganze hingeht mit der ganzen Geschichte, ist schon ziemlich abgefahren und ich finde es eigentlich ziemlich krass, dass die Eier hatten und das so durchgezogen haben, weil das ist schon ganz schön geil, was es dann nachher für Sequenzen und für Möglichkeiten gibt, wie der ganze Kram ausgehen kann, ist schon sehr fancy gemacht und hat mir sehr gut gefallen, dass ich es halt auch noch ein zweites Mal durchgespielt habe und ich finde, dass es bei so einem Spiel schon ein Qualitätsmerkmal ist, wenn das einem noch Spaß macht, weil zum Beispiel bei Little Hope war es bei mir auch so. Ich glaube, da habe ich es auch durchgespielt, wo zwei überlebt haben oder so. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf dann. Gab es da irgendwie am Ende so einen komischen Twist und keine Ahnung. Das war mir dann so ein bisschen über, weil
ja
so hat mir einfach nicht gefallen, so vom Schreibstil her und wie die Geschichte aufgebaut war und die Charaktere auch.
Ja.
Genau, das hier geht wirklich eher schon in die Richtung, also vom Qualitätslevel in die Richtung Until Dawn oder halt The Quarry, was ich auch wirklich nur, was ich immer so das Gefühl habe, gerade so, jeder kennt halt Until Dawn so, also Quarry war eine Zeit lang, war das irgendwie gehypt so für ein paar Wochen, hatte ich den Eindruck.
Ja, das war so ein,
aber das ist krass.
Streamer-Highlight dann für tatsächlich nur ein paar Tage irgendwie.
Ja, hatte ich auch das Gefühl, es ist krass untergegangen dann, aber ich kann gerade nur empfehlen, jeder, der PlayStation Plus hat, das ist ja, glaube ich, bei PlayStation Plus auch mit drin, meine ich, in dem,
ja, und ich,
in
ich
dem
glaube
mittleren
allgemein
Abo.
Die, und ich meine auch die ganze Serie Dark Pictures ist auch im Xbox Game Pass.
Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel auch das bei PlayStation Plus gespielt, das House of Ashes. Also ich kann das nur empfehlen, auszuprobieren. The Quarry ist auch extrem gut. Also wirklich, auch wenn man da,
aber
man muss da natürlich immer so ein bisschen dann, je nachdem wie alt man ist, ein bisschen über den Teenie-Kram hinwegsehen können oder es stört einen nicht, weiß ich nicht. Aber das ist auch einfach ein cooles Spiel, ja.
Oh, die Tiffany hat sich wieder den Quarterback gegriffen. Merkt man dem Spiel denn an? Also bei Until Dawn war es ja so, dass das sehr stark von Sony mitfinanziert wurde, weil es ein PlayStation-Titel eben war. Jetzt sind sie ja Multiplattform gegangen. Ich glaube, da steckt auch nicht mehr das ganz große Geld von früher hinter. Ist das so?
Ich glaube ja, dass das ist so. Die Spiele hatten ja immer schon so ein bisschen Probleme, was manchmal so Gesichtsanimationen angehen, Mimiken, da gab es manchmal so.
Aber die haben doch so Capturing benutzt, oder nicht?
Ja, es gab aber manchmal so kleine Entgleisungen, wo das da, wo man dann merkt, das ist halt so uncanny dann.
Ach so,
Ja. Und es ist, oft sieht sehr, sehr gut aus, aber es gibt immer so ein paar Stellen, wo man denkt, ah, okay, das ist jetzt irgendwie seltsam. Weißt du?
Ja.
Aber ja, das fällt jetzt nicht bahnbrechend negativ auf, würde ich sagen. Also fand ich jetzt zumindest nicht. Ist kein Dealbreaker. So, aber das hatten die halt eigentlich schon immer. Auch Until Dawn hatte das.
Ja. Und die, Jan, sei mir nicht böse. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz eine ganz komische heiße Schublade auf. Weil du gerade das Stichwort gegeben hast. Und du kennst dich mit dem Thema auch aus, deswegen kommt das hier jetzt noch mit rein.
Ich bin gespannt.
Du hast nämlich gerade Harte Marines gesagt.
Ja.
Und ich habe neulich eine Diskussion im Internet gelesen tatsächlich über den Film Starship Troopers.
Ja.
Und zwar gibt es da ja diese ganz berühmte Duschszene.
Ja.
Wo die alle gemeinsam duschen. Ich habe die immer so verstanden, dass die Gesellschaft schon so weit ist, dass denen so Sexualität und sowas relativ egal ist, beziehungsweise dass es da in dem Umfeld keine Rolle spielt.
Ja.
Hast du auch so gesehen, oder?
Ja, habe ich auch so gesehen.
Jetzt hat aber Paul Verhoeven, der Regisseur von dem Starship Troopers, gesagt, der angeblich nie das Buch gelesen hat, aber das verfilmt okay. hat gesagt,
ja. Das ist
auch
gut. Das wusste ich auch nicht.
Ja, der hat sich da wohl relativ viele Freiheiten gelassen. Auf jeden Fall hat der wohl gesagt, und ich weiß nicht, ob es vor kurzem war oder auch schon länger her ist, die können da gemeinsam duschen eben und Geschlechter spielen keine Rolle, weil das eben so krass so krasse Faschisten sind und die nur eben halt das, die Kriegstreiberei im Sinn haben.
Ach so, weißt du? Ja.
Aber ich glaube, so haben das alle nicht gesehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ist natürlich irgendwie so eine Herangehensweise, aber nee, habe ich auch, nee. Nee, gar nicht eigentlich, nee.
Ist jetzt ein komischer,
interessant, aber ja, finde ich jetzt spannend, dass du da jetzt drauf kommst.
Weil du eben Marines gesagt hast, und da ist mir das sofort,
ja.
Habe ich das neulich gelesen und da wollte ich dich mal, weil ich es wahrscheinlich später vergessen hätte, dich mal nach deinem Rat fragen.
Ja, nee, aber habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil, also, ich habe halt auch immer gedacht, dass hat die Gesellschaft so ein, so wie ich es verstanden habe, haben da ja auch so Biomodifikationen oder so oder irgendwie Genentwicklung eine Rolle gespielt, dass da alle Leute relativ attraktiv sind. Weißt du, was ich meine? Und dass das
ja
deswegen nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Mhm.
Weil halt eigentlich da alle halt attraktive Menschen sind, weißt du? Und niemand muss sich für seinen Körper schämen, in Anführungszeichen.
Ja, kann natürlich auch sein.
Aber
ist es nicht gerade dann brisant, alle miteinander duschen zu lassen?
Ja, vielleicht. Das mag so sein, ja. Ja, ich finde, das mit dem faschistischen Ansatz ergibt natürlich auch irgendwo Sinn, ne? Weil das ist ja auch irgendwo die Message des Films, dass die Menschheit da schon so einen seltsamen Krieg veranstaltet.
Mhm.
Ja. Ja, naja.
Aber, ja, komischer Einschub jetzt meinerseits, tut mir leid dafür. Ja, aber,
komischer Rausschmeißer, jetzt muss ich gestehen. Ich dachte jetzt erst, du sagst ja, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Das ist ja meine Lieblingsszene in dem Film.
Übrigens, hast du das Buch mal gelesen? Nee, ne?
Nee, habe ich nicht.
Ich nämlich auch nicht, aber ich habe jetzt durch diese Diskussion tatsächlich mich ein bisschen informiert. Das ist tatsächlich nochmal ein bisschen eine andere Handlung und die Sache, warum der Hauptcharakter, der Rico, da Soldat wird, ist im Buch noch ein bisschen eine andere und das wird auch später anders aufgeklärt als im Film. Also da habe ich fast nochmal Lust bekommen, das zu lesen.
Okay, ja, also ich wusste, dass es auf jeden Fall ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber wie genau, wusste ich nicht. Ich hatte irgendwie nie die Muße, das mal zu lesen, auch wenn ich den Film sehr, sehr gerne mag.
Passt jetzt auch gar nicht in den Podcast, aber ich habe das Buch komplett durchgelesen, was du mir geschenkt hattest.
Aha, das ist cool, ja. Und, wie hat es dir gefallen?
Sehr gut.
Ja, das ist schön, das freut mich sehr. Darüber vielleicht mehr im japanischen Bücher-Special. Ja. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Nee, ich wollte noch ein paar private Dinge erzählen. Nee, komm, hau raus.
Ja, und wir sprechen uns oder hören uns in der nächsten, also wir sprechen uns, aber die Zuhörer hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Hendrik
und Jan präsentieren den Podcast, den wir alle so sehr lieben.
Patiently Gaming.
Microsoft Sam as your computer survivor 1001.